Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Im Studio begrüßt die Silke Hane. Guten Tag. Um fast ein Drittel sind die Exporte nach Großbritannien aus Deutschland eingebrochen. Wir ordnen heute die Lage der britischen Wirtschaft ein, auch vor dem Hintergrund der vergleichsweise erfolgreichen Impfkampagne. Außerdem bis 14 Uhr. In der Metall- und Elektroindustrie gibt es im Tarifkonflikt seit heute Warnstreiks. Und die Arbeitslosigkeit ist im Februar leicht gestiegen. Als erstes aber befassen wir uns mit den Umsatzzahlen des Einzelhandels, die das Statistische Bundesamt heute für den Januar veröffentlicht hat. Die zeigen wenig Überraschendes, einen weiteren Einbruch und damit eben auch wenig Erbauliches für die Betroffenen. Neue Munition also für die Wirtschaft vor der Bund-Länder-Konferenz morgen. Volker Fintermann mit der Lage.
Gleich vier Minuszeichen stehen am Anfang der Mitteilung des Statistischen Bundesamtes. Um 4,5% ging der Umsatz im deutschen Einzelhandel im Januar im Vergleich zum Vormonat real zurück. Nominal etwas weniger, aber noch deutlicher wird der durch den Lockdown bedingte Rückgang gegenüber dem Januar des vergangenen Jahres. Da melden die amtlichen Statistiker aus Wiesbaden einen Rückgang von 8,7%. Die Gründe liegen auf der Hand. Der seit dem 16. Dezember des vergangenen Jahres anhaltende Lockdown hat deutliche Spuren hinterlassen, wobei es etwa ob der nach wie vor geöffneten Lebensmittelgeschäfte deutliche Unterschiede gibt. Denn dort konnte, ob der durch den Lockdown bedingten Verlagerung der Einkäufe, ein realer Zuwachs um 4,3% verzeichnet werden. Eine dramatisch gegenläufige Entwicklung ist dagegen beim Textileinzelhandel zu verzeichnen, wo trotz diverser Online-Angebote der stationären Geschäfte ein Rückgang von fast 77% verzeichnet wurde. Gestern erst hatte der Handelsverband gemeldet, dass die Konsumlaune der Verbraucher aktuell wieder steigt. Aber Nutznießer dieses möglichen Trends soll nicht allein der Onlinehandel sein. Mit einem eigenen Plan, der auch die Kontaktnachverfolgung per Handy umfasst, fordern mehrere Handelsunternehmen die baldige Öffnung der Geschäfte in den Innenstädten ein und wissen da jetzt auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf ihrer Seite, der gestern Abend auf einer Online-Konferenz des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft erklärt hatte, sich nicht mehr nur allein an den Inzidenzwerten orientieren zu wollen.
Das heißt, dass man statt einer ausschließlichen Bindung an Inzidenzen, seien es 35 oder seien es 50, vielmehr dazu übergeht, die regionale Situation zu betrachten.
Da bekommen jetzt vor allem die Schnelltests eine besondere Rolle zugeschrieben, die Öffnungen auch jenseits niedriger Inzidenzwerte ermöglichen sollen. Das bestätigte heute auch Arbeitsminister Hubertus Heil.
Wenn wir sie strategisch und vernünftig einsetzen, dann hilft uns das für eine sichere Öffnungsperspektive neben dem Impfen und neben den Arbeitsschutzregeln. Und deshalb werden wir das heute Abend mit der Bundeskanzlerin und den Wirtschaftsverbänden besprechen. Details werden morgen zu klären sein.
Allein nicht nur die Weltgesundheitsorganisation warnt inzwischen wieder vor steigenden Infektionsraten, die man bei allen Öffnungsplänen nicht außer Acht lassen sollte. Das tun inzwischen auch wieder erste Ministerpräsidenten, wie etwa der bayerische Markus Söder.
Die Inzidenz geht nach oben. Wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass wir natürlich öffnen, aber mit Vorsicht und auch mit Umsicht und dass wir nicht in eine neue dritte Welle hineinlaufen und dann in drei Wochen wieder vor einem Scherbenhaufen stehen.
Es bleibt also auch für die morgige Bund-Länder-Runde erneut eine Gratwanderung.
Volker Fintermer aus Berlin über die Lage im Einzelhandel. Wir schalten nach Frankfurt zum Kollegen Viktor Goitger. Zum Börsenbericht. Herr Goitger, kommt von der Nervosität vor den Beratungen morgen, von der hitzigen politischen Debatte irgendwas im Aktienhandel an?
Ja, man merkt das schon. Die Anleger setzen hier deutlich auf das Öffnungsszenario tatsächlich. Die Stimmung hier in Frankfurt, aber auch an den internationalen Börsen, die läuft in diesen Tagen richtig heiß. Gestern haben wir schon ein sehr, sehr starkes Plus beim amerikanischen Leitindex S&P 500 gesehen. Und auch der deutsche Leitindex DAX springt heute, schon kurz nach Handelsbeginn, mühelos über die 14.000-Punkte-Marke. Aktuell sehen wir das Börsenbarometer bei 14.087 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5%. Also die Börsianer schauen nach vorne. Sie hoffen auf Nach-Corona-Zeiten und sind dabei, wie inzwischen viele auch Experten und Beobachter sagen, sehr, sehr optimistisch unterwegs. Sie setzen darauf, dass eben die Impfwelle noch schneller rollt und dass Richtung Sommer, Herbst, Corona eigentlich nur noch ein Wort ist, aber für die Wirtschaft keine konkrete Bedeutung mehr hat.
Wobei es ja mit dem Impfen in der EU noch nicht so richtig läuft. Besser läuft es in Großbritannien. Dafür leidet seit dem Brexit der Außenhandel. Heute gab es Zahlen.
Und die sehen wirklich verheerend aus. Im Januar haben deutsche Unternehmen knapp 30% weniger auf die Insel exportiert als noch ein Jahr davor. Das ist ein richtig herber Rückschlag und damit hatten übrigens auch die wenigsten gerechnet. Denn immer wieder hatten Unternehmerverbände eigentlich im vergangenen Jahr beteuert, unsere Großunternehmen, unsere Mittelständler hier in Deutschland, die sind bestens gewappnet für den Brexit. Jetzt aber dieses plötzliche Exportminus. Über diese Irritationen habe ich gesprochen mit dem Großbritannien-Experten Christian Apelt von der Landesbank Hessen-Thüringen, der Helabar. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, woher kommt dieser dramatische Exporteinbruch aus Deutschland in Richtung Großbritannien?
Ja, verschiedene Faktoren. Das eine ist tatsächlich auch ein bisschen die Vorbereitung, weil man ein gewisses Chaos an den Grenzen befürchtet hatte, hat man gewisse Exporte auch schon vorgezogen oder hat man sie im Prinzip nach hinten verlagert. Das heißt, man hat jetzt versucht, quasi den Januar zu vermeiden, weil man dann gewisses Chaos befürchtete. Aber die Werte sind natürlich jetzt schon sehr schlecht. Und da kommt noch ein anderer Effekt zu, der Corona-Effekt. Wir hatten über Weihnachten bis in den Januar die Schließung der Grenze wegen der Virusmutation. Das hat sich dann auch erst langsam wieder aufgelöst. Also von daher hat das sicherlich auch noch dazu beigetragen. Und auch diese Umstellungsprobleme spielen da auch eine größere Rolle.
Dazu muss man ja sagen, noch kontrolliert Großbritannien ja gar nicht, was vom Kontinent genau auf die Insel kommt. Erst ab dem 1. April will man auch wirklich prüfen, ob die Regeln eingehalten werden. Wird es dann nochmal eine deutliche Exportdelle geben?
Ein Einbruch in dem Ausmaß wird uns wahrscheinlich nicht mehr kommen, aber da wird es wahrscheinlich wieder gewisse Eruptionen geben und dann wird es wahrscheinlich auch die Monate werden relativ schlecht sein. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch wieder gewisse Erholung geben. Aber im Trend werden wahrscheinlich schon in diesem Jahr die deutschen Exporte nach Großbritannien trotz des Abwärtstrends der letzten Jahre nochmal besonders schlecht ausfallen.
Jetzt hat das ja immer geheißen, der Handelsdeal bringt einen nahezu zollfreien Handel zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Auf der anderen Seite sehen wir Lkw-Fahrer, die an der Grenze 36 Stunden warten müssen. Wir sehen kleine Unternehmen, die ihr Großbritannien-Geschäft jetzt einstellen. Am Leipziger Drehkreuz von DHL wohl 150.000 Pakete pro Stunde, die sich türmen. Erweist sich da nicht doch die Rede von der weitgehenden Zollfreiheit am Ende als Illusion?
In gewisser Weise schon. Das Problem in der heutigen Handelswelt ist eigentlich ohnehin nicht mehr der tatsächliche Zoll. Aber tatsächlich sind diese sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse das wirkliche Problem. Beziehungsweise in diesem Fall sind es vor allen Dingen die Bürokratiekosten, die wahrscheinlich deutlich mehr machen als irgendwie ein 4-5-prozentiger Zollsatz. Aber das sind tatsächlich die wirklichen Handelshemmnisse. So zollfrei ist der Handel nicht und von daher diese Restriktionen sind da und die werden auch im Zweifelsfall sogar in den nächsten Jahren eher noch zunehmen.
Der Brexit hinterlässt natürlich nicht nur auf dem Kontinent Spuren, sondern auch in Großbritannien und dann kommen für die Insel ja auch noch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dazu, die ja deutlich stärker sind als bei uns. Was wird denn für die Briten die schlimmeren wirtschaftlichen Folgen haben?
Kurzfristig betrachtet schlägt natürlich das Coronavirus stärker ein. Die britische Wirtschaft ist im letzten Jahr fast 10% geschrumpft. Die Brexit-Effekte, die wird man erst sehr langfristig sehen, wenn dann Industrien ihre Produktion verlagern, wenn der Handel dann wirklich dauerhaft eingestellt wird, wenn Jobs verschoben werden. Da werden wir das wahrscheinlich in Form eines niedrigeren Trendwachstums in Großbritannien sehen. Und das kann sich halt nicht nur über ein, zwei Jahre, sondern über Jahrzehnte sehen. Und von daher ist das Potenzial ist schon da, dass sich der Brexit langfristig sogar stärker auswirkt als Corona.
Auf der anderen Seite sehen wir in der Finanzwelt ein richtig aufgerauschtes britisches Pfund. Seit Dezember hat der Kurs ja deutlich zugelegt. Woher kommt trotz aller wirtschaftlichen Misere jetzt dieser Vertrauensbeweis der Devisenhändler?
Ja, gut, ein kleiner Effekt ist vielleicht tatsächlich, dass zumindest doch der Brexit-Vertrag gekommen ist. Aber tatsächlich gibt es da noch einen anderen Effekt, den sogenannten Impfeffekt. Da die Briten deutlich schneller voranschreiten mit ihren Impfungen, also gerade im Vergleich zu den europäischen Ländern, also den EU-Ländern besser gesagt, können sie wahrscheinlich dann die Wirtschaft schneller öffnen. Mehr Lockerung führen letztendlich zu höherem Wirtschaftswachstum. Gerade in den nächsten Monaten kann das durchaus sein, dass das britische Pfund deswegen auch noch etwas weiter zulegen wird.
Christian Apelt von der Helabar. Soweit Einschätzungen zum Brexit. Herr Goldgar, bleiben wir noch kurz bei der EU. Die stellt die Entschädigung für deutsche Braunkohlekraftwerke auf den Prüfstand. Davon betroffen ist auch RWE.
Ja, etwas mehr als 2,6 Milliarden Euro soll RWE ja bekommen, dafür, dass 2038 eben Schluss sein soll mit der Kohlestromerzeugung in Deutschland. Jetzt sagt allerdings die EU-Wettbewerbskommissarin, man müsse sich das nochmal genauer anschauen und die Kosten auf, Zitat, ein Mindestmaß begrenzen. Anleger warten an der Börse erstmal ab, bis das tatsächlich auch konkret wird. RWE-Titel 0,8% im Minus.
Lind und Sprüngli verbucht einen Gewinneinbruch. Wird im Homeoffice nicht genug Schokolade gegessen?
10% weniger Umsatz hat Lind 2020 tatsächlich mit Schokolade und Pralines gemacht. Nichtsdestotrotz der absolute Preis der Lind-Aktie wahnsinnig teuer, 84.300 Franken.
Schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Gold.
1 Euro kostet 1,2028 Dollar, die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen minus 0,37% und das Gold bei 1.728 Dollar je Feinunze.
Danke, Viktor Goldger, pardon, über den bisherigen Handelstag an der Börse. Vor einem Jahr haben Arbeitgeber und Gewerkschaften in der Metall- und Elektroindustrie ihre Tarifverhandlungen quasi geräuschlos abgeräumt. Der alte Flächentarifvertrag wurde einfach um ein Jahr verlängert. Angesichts der Krise gab es Wichtigeres. Darauf will sich die IG Metall aber in diesem Jahr nicht noch einmal einlassen. Während die Arbeitgeber ihrerseits in den bisherigen Verhandlungsrunden in den meisten Bezirken auch noch keine Zugeständnisse gemacht haben. Daher gibt es seit heute früh Warnstreiks. Katharina Thoms berichtet aus dem für die Branche wichtigen Südwesten.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Brennende Fackeln vor Werktor 1. Etwa 120 Menschen erhellen den Nachthimmel vor dem Bosch-Werk in Stuttgart.
Leider könnt ihr das nicht sehen, aber das sieht richtig schweinegeil aus.
Zum Streikauftakt haben sie ihre Nachtschicht früher beendet, um 16:30. Die Gewerkschaft IG Metall hat hier zur Kundgebung aufgerufen und will zeigen, Streik geht auch in der Pandemie mit Abstand.
Nochmal der dezente Hinweis auf die Punkte auf dem Boden. Bitte ein bisschen entzerren.
Die Arbeitgeber haben schon im Vorfeld die geplanten deutschlandweiten Streiks in der Pandemie als unangebracht kritisiert. Die IG Metall habe die Streiks lange geplant und kein Interesse an einer schnellen Lösung in den Tarifverhandlungen, sagte Gesamtmetallchef Stefan Wolf der Osnabrücker Zeitung. Die Bosch-Mitarbeiter finden die Gewerkschaftsforderungen wichtig.
Was mir persönlich wichtig ist, ist einfach die unbefristete Übernahme der Azubis. Und natürlich unsere Forderungen von 4% mehr Gehalt.
Ich habe nur noch ein paar Jahre, mir macht das nichts mehr aus. Ich denke an die Zukunft der Jugend.
Verbesserungen für die dualen Studierenden fordert die Gewerkschaft. Und wenn es kriselt in einem Unternehmen, soll weniger gearbeitet werden können bei teilweisem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber lehnen das ab, wollen mindestens bis nächstes Jahr keine Gehaltserhöhungen. Und eine Besonderheit in Baden-Württemberg, die Arbeitgeber wollen an die Privilegien der Metall- und Elektroindustrie. Das ärgert die IG Metall besonders, Detlef Schwon, Gewerkschaftssekretär für die Bosch-Standorte.
Die Arbeitgeber sagen, die Spätarbeitszuschläge, die wir hier in Baden-Württemberg bekommen, und das ist ja 20% pro Stunde, das ist zu viel. Das war früher mal gut. Aber das ist ja heute alles nicht mehr so schlimm.
Auch bezahlte zusätzliche Pausen wollen die Arbeitgeber streichen. Und sie wollen in Zukunft von den Tarifverträgen abweichen können, wenn es den Unternehmen schlecht geht, ohne Rücksprache mit der Gewerkschaft. Das ärgert auch die Menschen im Stammwerk des Autozulieferers Mahle. Mehrere hundert Beschäftigte haben sich hier am späten Vormittag versammelt. Aus der ganzen Region Stuttgart sind sie zur zentralen Kundgebung gekommen. Gewerkschafter Martin Röll.
Ihr habt die Corona-Krise mit euren Beiträgen mitfinanziert. Kurzarbeit, Arbeitszeitreduzierung. Und jetzt fordern wir euren Teil davon.
Längst geht es auch um Grundsätzliches in dem Tarifstreit. Neben der Corona-Krise muss der Wandel weg vom Verbrenner gestemmt werden in der Autoindustrie. Auch der Stuttgarter Autozulieferer Mahle will 2000 Stellen streichen in Deutschland, 2 Standorte schließen. Bei Daimler sollen in Stuttgart unter Türkheim 4000 Stellen wegfallen.
Wir werden das nicht einfach hinnehmen, dass die Transformation die Arbeitsplätze hier einfach wegrasiert. Während die Arbeitgeber weiterhin ihre Renditen holen, und nicht wenige Aktionären dicke Dividenden auszahlen.
Kommenden Dienstag beginnt die nächste Tarifverhandlungsrunde in Baden-Württemberg. Detlef Schwon, der zuständige IG Metall-Sekretär für die Bosch-Standorte, glaubt trotz der verhärteten Fronten an eine baldige Lösung.
Was sie ja auch im Moment machen, sagen, wir wollen über eure Forderungen gar nicht reden, sondern wir wollen erst reden, wenn wir unsere Sachen kriegen. Und wenn sie da mal weg sind von dieser Vorgehensweise, dann gibt es einen Kompromiss.
Der Gewerkschafter Detlef Schwon. Katharina Thoms berichtete über die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Die Beschäftigten kämpfen unter anderem für mehr Beteiligung im Strukturwandel der Autobranche und für die Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Und bei Arbeitsplätzen bleiben wir noch für einen Moment. Heute hat die Bundesagentur für Arbeit ihre monatliche Statistik veröffentlicht. Die Arbeitslosigkeit ist im Februar leicht gestiegen. Stanislaus Kosakowski weiß mehr.
Der Arbeitsmarkt hielt auch im Februar dem Lockdown weiter stand, berichtet der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. Doch seien die Spuren der Corona-Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt zweifelsohne deutlich zu erkennen.
Wir müssen aufpassen, dass sich die Arbeitslosigkeit nicht verfestigt. Das kann dieses Mal das erste Mal seit der Reformzeit sein, dass wir einen Sockel bekommen, wenn wir aus der Pandemie raus sind.
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat bereits zum Jahreswechsel die Millionenmarke erreicht. Jetzt meldet die Bundesagentur 1,01 Millionen Menschen, die schon länger als ein Jahr arbeitslos sind. Zur Bekämpfung des Problems setzen die Arbeitsagenturen auf Hilfstätigkeiten, von denen aber leider nicht allzu viele angeboten würden. Als Bollwerk gegen Massenarbeitslosigkeit erweise sich weiterhin die Kurzarbeit, bekräftigt Agenturchef Scheele. Sie zeige gegenüber dem ersten Lockdown vom Frühjahr vergangenen Jahres diesmal Zeichen von Erholung.
Na, der große Unterschied ist, dass wir in dem ersten Lockdown auch Grenzschließungen und eine Situation im internationalen Welthandel hatten, die dazu geführt hat, dass Automobilindustrie und Zulieferer auch sozusagen geschlossen hatten, das verarbeitende Gewerbe. Das hat bei Kurzarbeit zu diesen ungeheuren Zahlen von nahezu 6 Millionen geführt. Das haben wir jetzt nicht.
Nach den aktuellsten Zahlen der Bundesagentur vom Dezember waren im zweiten Lockdown knapp 2,4 Millionen Frauen und Männer in Kurzarbeit. Sehr verbreitet sei Kurzarbeit derzeit stark in den Branchen Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Tourismus. Der Stellenmarkt verzeichne dafür in anderen Bereichen deutliche Zuwächse. In sozialen Dienstleistungen, dem öffentlichen Dienst und in der Gesundheitsbranche. Insgesamt sei das Angebot an offenen Stellen aber nicht rosig.
Unternehmen insbesondere halten sich mit der Meldung neuer Stellen zurück und der übliche Anstieg im Februar im Vorfeld der Frühjahrsbelebung fällt ausgesprochen sparsam aus.
Im Vergleich zu vor der Pandemie, dazu wird noch der Februar letzten Jahres gezählt, ist die Arbeitslosenquote in Deutschland um 1 Prozentpunkt gestiegen. So schaut der Chef der Bundesagentur für Arbeit gespannt auf die Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie. Im Gespräch sind Lockerungen, doch für die tritt Detlef Scheele angesichts der Inzidenzlage und den Virenmutationen nicht ohne weiteres ein.
Ich würde sagen, mit Vorsorge und Bedacht. Also man müsste wirklich sagen, wenn man wieder in Restaurants darf, muss vorher getestet werden und die Tests müssen da sein. Nur man braucht auch eine verlässliche Logistik für sowas.
So, der BA-Chef Detlef Scheele, Stanislaus Kosakowski über die Zahlen vom Arbeitsmarkt. Das Geschäft mit Waffen ist eines, das beteiligte Unternehmen am liebsten aus der Öffentlichkeit raushalten würden. In manchen Fällen geht das aber nur bedingt, zum Beispiel in diesem. Die Bundeswehr braucht ein neues Sturmgewehr. Die Mängel am aktuellen Modell sind seit Jahren bekannt. 2015 wurde entschieden, dass es ausgetauscht werden muss. Gute Chancen hatte sich Heckler und Koch ausgerechnet, wenngleich Lieferant des bisherigen Pannenmodells G36. Es kam erst einmal anders. Hänel, die Firma, ging im September als Sieger aus dem Vergabeverfahren hervor. Dagegen hat Heckler und Koch sich aber jetzt mit Erfolg gewehrt. Thomas Wagner berichtet.
Auch vom Waffenhersteller Heckler und Koch kam am Mittag die Bestätigung, jawohl, man sei vom Bundesverteidigungsministerium offiziell über die Absicht verständigt worden, den Auftrag zur Sturmgewehrlieferung für die Bundeswehr nun doch in den Schwarzwald zu vergeben. Für Heckler und Koch ist das zumindest ein Etappensieg. Das Angebot der Thüringer Firma CG Hänel sei demnach von einem weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesverteidigungsministeriums. Konkret geht es um die Auslieferung von 120.000 Sturmgewehren für die Bundeswehr.
Nehmen wir jetzt einen Daumenwert. Wir reden über 200 Millionen Euro Umsatz über 7 Jahre.
So Heckler und Koch Vorstandschef Jens Bodo Koch im vergangenen Jahr vor Journalisten. 200 Millionen Euro, nach anderen Angaben sogar bis zu 250 Millionen Euro Umsatz mit den neuen Bundeswehr-Sturmgewehren über 7 Jahre verteilt. Das sei zwar ein ganz hübsches Sümmchen, aber nicht existenziell wichtig für das Unternehmen aus dem Schwarzwald, das für die Zukunft jeweils Jahresumsätze von um die 300 Millionen Euro anstrebt. Daran habe das neue Sturmgewehrgeschäft mit der Bundeswehr einen eher geringen Anteil.
Dann reden wir über 10-11% Umsatz. den wir aber mit anderen Projekten auch gut ersetzen können.
Dennoch hatte Heckler und Koch wie ein Löwe darum gekämpft, den Auftrag aus dem Bundesverteidigungsministerium doch noch zu bekommen.
Also wir sind der Ausrüster für die Bundeswehr für Handfeuerwaffen in ganz großen Bereichen und wollen das natürlich aus Prestigegründen auch bleiben. Deswegen ist uns dieser Auftrag so wichtig.
Allerdings, Mitte September hatte Heckler und Koch bei der Vergabe des Sturmgewehrauftrages erst einmal den Kürzeren gezogen. Die im thüringischen Suhl beheimatete CG Hänel GmbH war mit ihrem Angebot zum Zuge gekommen und das hat bei Heckler und Koch in Oberndorf zunächst für Unverständnis gesorgt. Eine formale Rüge gegen das Vergabeverfahren begründete Heckler und Koch seinerzeit mit Hinweisen auf eine mögliche Verletzung eines eigenen Patents, so Heckler und Koch Vorstandschef Jens Bodo Koch bereits im vergangenen Jahr.
Ein Patent, das, wenn zum Beispiel Kampfschwimmer direkt aus dem Wasser rauskommen, an den Strand gehen und dann unter feindliches Feuer geraten, dass sie sofort mit einer also voll Wasser gelaufenen Waffe auftauchen, dass sie sofort sich im Angriff sozusagen wehren können.
Die dafür notwendige Technologie, einst bei Heckler und Koch exklusiv entwickelt, sei vom Mitbewerber in Thüringen unberechtigt übernommen worden. Eine Auffassung, die sich nun auch das Bundesverteidigungsministerium laut eigener Mitteilung zu eigen gemacht hat. Ob wiederum Hänel gegen diese jüngste Entscheidung rechtlich vorgehen wird, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage blieb bis zum Mittag unbeantwortet.
Der Bericht von Thomas Wagner. Gestern hat die SPD als erste Partei ihr Programm für die Bundestagswahl im September vorgestellt. Die Vorhaben der Sozialdemokraten stoßen in den Zeitungskommentaren eher auf Skepsis. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
Das Handelsblatt aus Düsseldorf schreibt: Mit ihrem Wahlprogramm will sich die SPD als Partei der Zukunft, der sozialen Gerechtigkeit, des digitalen Aufbruchs und des Klimaschutzes profilieren. Doch das Programm bleibt flau und unbefriedigend. Es ist ein Musterbeispiel für das Denken in Silos. Wir wollen alles erreichen, betrachten die Dinge aber konsequent getrennt voneinander. Die Kernfrage der kommenden Jahre können die Sozialdemokraten daher nicht beantworten. Wie lassen sich Wachstum, soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung und Klimaschutz miteinander verbinden? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Aus SPD-Sicht liefert die Krise eine schlagende neue Legitimation für alte Forderungen in der Steuer- und Sozialpolitik. Endlich sollen die SPD-Steuerlieblinge, höhere Spitzensätze, Vermögenssteuer und Finanztransaktionssteuer, die Kassen füllen. Vom Gegenargument, eine stärkere Belastung der Leistungsträger könne gerade jetzt als Wachstumsbremse wirken, lassen sich SPD und Kandidat nicht beirren. Auch aus der Tatsache, dass der deutsche Sozialstaat samt seiner automatischen Stabilisatoren in der Krise bestens funktioniert hat, ziehen sie nur den befremdlichen Schluss, die sozialen Ansprüche auszubauen. Die Pforzheimer Zeitung sieht es so: Das Papier ist ein indirektes Versprechen, kein neues Bündnis mit der Union einzugehen. Allerdings ist das Jahr 2021 gerade ein ziemlich schlechter Zeitpunkt für eine sozialdemokratische Kurskorrektur. So etwas hätte man früher gebraucht, vielleicht sogar schon 2013. Bei dieser speziellen Bundestagswahl jedoch geht es vor allem um die Zurückgewinnung von Normalität nach Corona und nicht um alte linke Träume. Also um Wirtschaft, Arbeit, Wohlstand. Wer das am ehesten garantieren kann, wird gewinnen. UNO-Generalsekretär Guterres hat bei einer Geberkonferenz für den Jemen zu einer finanziellen Kraftanstrengung aufgerufen, um die notleidende Bevölkerung zu unterstützen. Die Frankfurter Rundschau merkt an: Das Geld ist das Mindeste. Der Bürgerkrieg im Jemen dauert seit Jahren und hat das Land gezeichnet. Über die Hälfte der Bevölkerung ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Hunderttausende Kinder hungern. Es ist das Mindeste, zu helfen und nicht, wie bereits im vergangenen Jahr, die Vereinten Nationen alleine zu lassen. Doch auch diesmal kam nur etwa die Hälfte der benötigten rund 3 Milliarden Euro zusammen. Es ist eine Schande.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier im Deutschlandfunk geht's weiter mit den Nachrichten und dann Deutschland heute unter anderem zu den Anschlägen von Waldkreiburg vor rund einem Jahr. Silke Hane beim Mikrofon, danke fürs Zuhören und einen schönen Tag Ihnen noch. Tschüss.